Ich habe mir überlegt, was soll ich am Ende des Jahres bringen? Was für ein Text? Und habe ich gedacht, ich möchte was Grundlegendes, was Grundsätzliches. Ich mag sowas. Irgendein Wort, was da steht wie ein Stein. Es steht wie ein Stein, du kannst drauf bauen. Steht wie ein Stein, das steht dir Mitte im Weg. Irgendwas Festes, wo du sagst, du kommst an Gott nicht vorbei. Und so habe ich ein Wort aus Johannes 14, Vers 1 bis 7 rausgesucht. Der Weg, die Wahrheit und das Leben dürfte den meisten hier schon bekannt sein. Und da lesen wir den Text. Ja, ich muss vielleicht anmachen. Das ist aber an. Ja. Da heißt es, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu mir, zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Der letzte Gottesdienst im Jahr, das ist die Gelegenheit, zurückzublicken. Der letzte Gottesdienst im Jahr, man kann ein bisschen Bilanz ziehen. Der eine macht es gern, der andere überhaupt nicht. Der andere sieht überhaupt keinen Sinn darin. Was hat das Jahr gebracht? Schön, unschön. Und in einer Woche feiern wir den ersten Gottesdienst im Jahr. Dann gucken wir in die Zukunft. Dann schauen wir, was wird das Jahr bringen, was verspricht es. Wir stehen immer zwischendrin, zwischen Altem und Neuem, zwischen Vergangenes und Zukünftiges. Wir sind in dieser Spannung immer und wir wissen ganz genau, das Alte, das Vergangene, das haben wir nicht mehr in der Hand und das Zukünftige, das haben wir auch nicht in der Hand. Das Einzige, was wir vielleicht in der Hand haben, das ist die Gegenwart. Und wenn du ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Durchblick hast, dann weißt du genau, die Gegenwart, die gehört sehr schnell zur Vergangenheit. Das ist das Wesen des Menschen. Er steht immer zwischen zwei Stühlen und für ihn gibt es eigentlich kein Jetzt. Es gibt immer was Altes und es gibt immer was Neues. Und dazwischen schiebt er sich, dazwischen muss er seinen Weg finden. Gott kennt keinen Unterschied zwischen dem letzten Gottesdienst im Jahr und dem ersten Gottesdienst im Jahr. Bei ihm gibt es kein Datum. Einer hat einmal gesagt, Gott lebt in eine ewige Gegenwart. Bei ihm gibt es jetzt. Und wenn wir was über ihn sagen wollen, dann können wir immer die Gegenwartsform nehmen. Er ist. Deshalb unser Text, ich bin. Ich war, stimmt auch. Und ich werde, stimmt auch. Aber für ihn gibt es vor allem ein Ich bin. Das, was bei uns nicht gibt. Bei uns gibt es immer diese Spannung zwischen alt und neu. Bei ihm gibt es einfach was Dauerhaftes. Unsere Bibel kennt natürlich Vergangenes. Also es gibt Texte in unserer Bibel, von denen wir genau wissen, das liegt in der Vergangenheit. Und unsere Bibel kennt Texte, die sind definitiv in die Zukunft. Das wissen wir. Die Bibel ist geschrieben für Menschen wie du und ich, die in der Zeit leben. Wir sind der Zeit untergeordnet. Und in der Bibel gibt es Aussage Gottes über sich, die in der Gegenwartswort geschrieben sind und die gelten immer. Ich bin. Genau so ein Text ist es. So einen Text haben wir vor uns. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Zentrale Aussage Gottes, zentrale Aussage Jesu. Diese Aussage kennen wir. Die kennen wir sehr gut. Die kennen wir sehr gut, weil es eigentlich die Grundlage für alles, was wir mit Mission verstehen. Keiner kommt zum Vater, außer durch mich, sagt Jesus. Dieser Absolutheitsanspruch Jesu, störend für viele. Aber interessanterweise ist es der Text, den wir da haben, der ist gar nicht im Zusammenhang mit Mission. Der Text, den wir haben, befindet sich in der sogenannten Abschiedsrede Jesu. Die Abschiedsrede Jesu, das ist der Text, das ist das, was Jesus seine Jünger gibt, bevor er verschwindet, bevor er weggeht, bevor er gekreuzigt wird und auf einmal nicht mehr da ist. Das heißt, Jesus will in diesem Text seine Jünger vorbereiten. Er will sie vorbereiten auf was Schlimmes, auf eine Krise. Er will sie vorbereiten auf ein Problem. Er will sie trösten, sie stärken. Er will ihnen was auf dem Weg geben, damit sie nicht erschrecken. So fängt unser Text an. Euer Herz erschrecke nicht. Seid nicht erschüttert. Das heißt, das, was wir vor uns haben, ist ein Trostwort. Trostwort für Jünger in der Krise. Und er erklärt das. Er erklärt das mit dem Vaterhaus. Dass wir ein Vaterhaus haben. Ein Haus, wo wir hingehören. Dass es Wohnungen gibt. Und dass er da was machen will, vorbereiten will. Und dass er wiederkommt, um uns zu holen, um seine Jünger zu holen. Und dann sagt er, macht er diese Aussage Mitte drin. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und das ist die Gliederung meiner Predigt. Einfach. Ich hab gedacht, ich gebe einen Untertitel dazu. Vielleicht ein bisschen zum Ausschmücken oder zu, vielleicht zu verdeutlichen. Es geht um den Schwarzwaldverein, um François Mitterrand und um Adolf Schlatter. Jetzt musst du wach bleiben. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann müssen wir zuerst mal fragen, ja, wohin denn? Herr Jesus, wo sollen wir denn hin? Was ist unser Ziel? Die Frage wird auch von Jesus beantwortet. Es geht um den Vater. Es geht darum, dass wir zum Vater kommen. Es geht um ein Haus, wo wir hingehören. Es geht darum, dass wir ein Zuhause haben bei Gott. Und ich finde die Bemerkung von Thomas richtig gut. Thomas, der wirkt einfach richtig erfrischend. Er stellt Fragen, die wir als Christen uns gar nicht stellen dürfen. Ja, wir trauen sowas gar nicht. Ich bin dankbar um Thomas. Jesus, du sprichst von einem Weg, aber wir wissen gar nicht, wo es hingeht. Geht es dir manchmal auch so? Du schaust auf dein Leben und denkst, ja, wo gehe ich denn überhaupt hin? Verstehst du, Ziele gibt es viele. Kurzfristige, langfristige. Manche scheinen uns so, geben uns wir selbst. Andere werden uns gegeben. Aber am Ende, irgendwann, bleiben wir manchmal schon orientierungslos. Und wir denken, warum das Ganze? Was ist das? Was soll das Ganze? Und da gibt Jesus eine ganz eindeutige Antwort. Ich will, das ist das Ziel in deinem Leben. Das, was ich mir für dich vorgenommen habe, ich will, dass du da seist, wo ich auch bin, beim Vater. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel Jesu für alle Menschen, dass ich am Ende da ankomme, wo ich hingehöre, bei Gott. Wir können uns als Christen manchmal auch verlieren in verschiedene Ziele, aber Jesus sagt ganz klar und eindeutig, du hast viele Ziele in deinem Leben, aber ein Ziel bleibt am Ende. Das allerletzte Ziel ist, dass du bei Gott ankommst. Das ist das Ziel. Und wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, keiner kommt zum Vater, denn durch mich, ich glaube nicht, dass er sie droht. Das nehmen wir manchmal ein bisschen so, wir sagen, ja, wehe, wenn du den Weg vergisst oder verlässt. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Ich glaube, dass es darum geht, dass er zu seinen Jüngern sagt, macht euch bewusst, ihr seid auf den richtigen Weg. Verstehst du, das ist ein Trostwort. Er sagt, macht euch bewusst, das, was ihr in mir habt, das habt ihr gut gemacht. Das habt ihr richtig gewählt. Das habt ihr euch richtig rausgesucht. Ich bin der Weg. Du brauchst nirgendwo anders suchen. Es gibt keinen anderen. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist seine Orientierung. Er gibt eine Richtung in meinem Leben. Das Leben sieht manchmal so aus, dass wir sagen müssen wie Thomas, wir wissen nicht, wo es hingeht. Das Leben macht solche Windungen. Ich fühle mich manchmal komplett desorientiert. Und Jesus sagt, wenn du auf diesem Weg bleibst, egal was du von dem Weg erkennst, manchmal leuchtet das Licht auf dem Weg gerade einen Meter davor und einen Meter dahinter. Aber wenn du auf diesem Weg bleibst, dann kommst du auch an. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Er sagt, du willst zum Vater, bleib auf dem Weg. Wir haben diese Zusage Jesu. Wir haben den richtigen Weg gefunden. Und das ist der Weg, der zum Vater führt. Das ist der Weg, der Gott für dich vorgesehen hat, damit du irgendwann ankommst, da wo er dich auch haben möchte. Da wo du auch zu Hause bist. Ich bin der Weg. Wenn wir allerdings vom Weg sprechen, dann müssen wir eines klar sagen, das ist eben der Weg und nicht das Ziel. Also mit Jesus haben wir natürlich auch das Ziel. Das ist klar, weil Jesus auch Gott ist. Aber wenn Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater, dann meint er ganz klar, du bist noch nicht am Ziel. Das heißt, ich darf auf dem Weg mich an die Geschenke Gottes freuen, die er mir auf dem Weg geben möchte. Aber ich kann nicht damit rechnen auf dem Weg, dass ich alle Geschenke Gottes bekomme, die für mich am Ziel gedacht sind. Das heißt, der Weg bleibt der Weg. Auf dem Weg ist es manchmal anstrengend. Auf dem Weg ist es manchmal beschwerlich. Etwas anderes verspricht uns die Bibel nicht. Die Bibel sagt uns nur, dieser Weg ist der einzige Weg, wo du zu Hause kommst. Aber dann kommst du auch sicher zu Hause. Er will uns trösten, indem er sagt, ich komme wieder. Ich komme wieder. Das ist eine Aussage. Mit dieser Aussage haben sich die Christen von Anfang an getröstet. Dass sie genau gewusst haben, Jesus kommt wieder. Er hat sie nicht vergessen, er kommt wieder, um sie zu holen. Das ist die Hoffnung, das ist die Hoffnung der Christenheit, dass Jesus kommt und sie nach Hause führt und sie nach Hause holt. Ich weiß nicht, wir haben mehrere Hoffnungen in dieser Welt. Also eigentlich manchmal denke ich, wir haben überhaupt keine Hoffnung mehr in dieser Welt. Wir suchen uns Hoffnungen, wo es nur geht, ja? Vielleicht in der Politik, vielleicht in der Wirtschaft, vielleicht bei Kreta. Thema Umwelt, was hast du für Hoffnung? Es gibt viel zu tun. Ja, das ist wahr. Und das sollen wir auch nicht lassen. Da sollen wir viel tun. Es gibt viel zu tun. Aber die Hoffnung tragen wir nicht in uns selbst. Die Hoffnung wird uns gegeben durch Jesus, von außen. Die Hoffnung liegt darin, dass du einmal beim Vater bist. Und dass du auf diesem Weg bleibst. Ich weiß nicht, wie 2019 war für dich, wie der Weg ausgesehen hat. Vielleicht war er relativ duster, vielleicht waren viele Bäume, du hast den Weg nicht mehr erkannt. Und dann ist mir der Schwarzwaldverein eingefallen. Ich bewundere diese Leute, die regelmäßig die Wege abgehen und immer wieder markieren. Ich find's absolut genial. Du bist mitten im Wald, du willst wandern und du hast eine Karte und auf deiner Karte steht ein Ziel. Aber wenn du im Wald bist, siehst du das Ziel nicht. Du erkennst nur eines, dass bei dem Baum rechts eine gelbe Raute da ist. Und dann weißt du genau, da geht's weiter. Das ist Jesus, das ist der Weg. Du siehst in deinem Leben 2019 und vielleicht auch 2020 das Ende nicht. Aber du bist auf dem Weg und er führt ganz gewiss zum Ziel, zum Vater. Es gibt viele Wege hier auf dieser Erde und sie versprechen alle irgendetwas. Aber kein Weg ist so tragfähig wie Jesus. Keiner hat solche Verheißung wie das, was Jesus sagt. Und die Frage ist, können wir uns darauf verlassen? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Mit der Definition der Wahrheit haben wir manchmal unser Problem. Also wir definieren gern Wahrheit im Gegensatz zu Lüge. Wir sagen, ja klar, Wahrheit, das ist da, wo es keine Lüge gibt. Und wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann meinen wir, ja klar, bei Jesus gibt es keine Lüge. Er sagt nur die Wahrheit. Ich finde die Definition ein bisschen kurz. Die ist unzureichend. Die ist deshalb unzureichend, weil es die Wahrheit gab, bevor es die Lüge gab. Jesus gibt es ewig. Er war immer da. Es gab ihn, bevor der Mensch in die Lüge gefallen ist. Das heißt, die Definition der Wahrheit in Bezug auf Jesus mit der Lüge, das ist zu kurz gegriffen. Im Buch der Offenbarung, am Ende unserer Bibel, wird uns eine Zeit beschrieben, wo Gott einfach, ich sag mal so, alles aufräumt, was aufzuräumen ist auf der Erde. Und da tritt ein Ritter auf, dessen Auftrag genau das ist, Offenbarung 19. Und er soll genau das ausrichten, was von Gott aus bestimmt ist. Der tritt auf und auf ihn steht geschrieben, da heißt es, der Ritter heißt der Treue und Wahrhaftige. Das ist für mich die Wahrheit. Das ist die Definition. Treu und wahrhaftig. In der Bibel hat Wahrheit sowieso mit Treu zu tun. Johannes kann sagen, von seinem Herrn sprechen und sagen, bei ihm ist Licht und ich kein Finsternis. Also ich kann nicht einfach vom Finsternis sprechen, wenn ich um die Wahrheit, von der Wahrheit rede, um das zu definieren. Das stimmt einfach nicht, weil das steht drüber. Das steht drüber. Seine Treue hat kein Ende, seine Verheißungen sind ja und Amen. Das steckt alles darin. Auf sein Wort können wir bauen. Das ist Wahrheit. Das ist mit Wahrheit gemeint. Das ist mehr als ein Gegenstück zu unseren Lügen. Es geht um Licht. Es geht um Gottes ewiges Wort. Wenn Jesus in meinem Leben kommt, mit seinem Licht, dann wird die Finsternis in meinem Leben auch aufgedeckt. Dann wird auch die Lüge in meinem Leben aufgedeckt. Das stimmt, natürlich. Das gehört auch dazu. Aber wenn er in meinem Leben als die Wahrheit kommt, dann ist viel mehr gemeint. Dann ist viel mehr gemeint. Dann kommt er mit seinen Verheißungen. Dann bringt er Verheißungen, auf welche ich mich verlassen kann. Bei ihm ist Treu und Verlass. Jesus gibt diese Verheißung, dass er Wohnungen bereitet für seine Jünger. Und dann sagt er, wenn es nicht so wäre, hätte ich das euch gesagt? Natürlich nicht. Jesus, du bist der Messias. Du lügst nicht. Wenn du was sagst, dann stimmt es auch. Wenn du was verheißt, dann stimmt es auch. Das ist eine rhetorische Frage. Natürlich, wenn es nicht so wäre, hättest du auch nicht gesagt. Das heißt, du lügst nicht, auf dich ist Verlass, wir können dir alles zutrauen. Wir glauben dir. Wirklich? Ist das wirklich so? Ist es wirklich so, dass wir die Verheißungen Gottes für uns wirklich so Ja und Amen sind? Woher wollen wir wissen, dass er wirklich sein Wort hält? Dass er das ist, was er verspricht, die Wahrheit. Mir hilft es, an Weihnachten zu denken. Ich finde, wir gehen sehr schnell über Weihnachten hinweg. Also Weihnachten ist für uns nicht unbedingt das Fest. Ja? Hat sowieso sehr weltliche Züge mittlerweile natürlich und ist sehr kommerziell. Und ach, es muss halt so sein, aber mehr auch nicht. Ja? Wir haben unser Problem mit Jesus Kind in Windel gewickelt, in der Krippe. Das kleine Baby da, hilflos. Und ja, das ist nicht gerade das Bild von Messias, das wir haben. Manchmal denke ich, wir sind nicht weit weg von den Juden, die einen anderen Messias erwartet haben. Uns liegt Jesus als der Auferstandene eher als das kleine Kind in der Krippe. Uns liegt es auch, und wir legen ganz viel Wert drauf, auf die Kreuzigung, auf die Auferstehung. Es ist wichtig, das ist zentral für mein Leben. Ich bin so dankbar dafür, dass er für mich gestorben ist, dass er mir ein neues Leben gegeben hat. Das ist die Grundlage meines Lebens. Es ist aber nur das Ende von einem ganzen Leben, was in Weihnachten angefangen hat. Dass er mein Wesen angenommen hat. Dass er meine Natur angenommen hat. Dass er so geworden ist, wie ich bin. Dass er mein Leben richtig verspüren kann, weil er genau so geworden ist, wie ich. Das verstehe ich unter wahrhaftig. Warum hat er das gemacht? Damit du in Jesus einen hast, der dich wirklich versteht. Der wirklich dir so nah sein kann wie kein anderer. Der hat alles verlassen, um dann dein Wesen anzunehmen. In alle deine Schwierigkeiten. Er ist auf einmal aus dem Jetzt Gottes in deine Wesen, in deine Vergangenheit und in deine Zukunft. Der hat sich den Raum und der Zeit untergeordnet. Das, was dein Gefängnis ist, ist auch sein Gefängnis geworden. Er hat es nicht für sich getan, er hat es für dich und für mich getan. Das nenne ich wahrhaftig. Wenn er spricht, wenn er von dir spricht, dann weiß er, wovon er spricht. Wenn er von deinem Wesen spricht, dann weiß er, wovon er spricht. Wenn er von deinem Schmerz, von deinem Leid, von deiner Sehnsucht spricht, dann weiß er, wovon er spricht. Das ist Treue, das ist Wahrhaftigkeit. Und wenn er dir was verspricht, obwohl du in deinem Leben nicht davon spürst, dann weiß er auch, dass es auch tatsächlich so ist. Du kannst ihm vertrauen. Er kennt dich durch und durch. Und er kann mit deinen Untreue auch umgehen, weil er der Treue ist. Weil er für dich treu geworden ist, treu war. Sein Wort ist Ja und Amen. Und das wirst du in kein Versprechen der Welt und auch in keiner Religion finden. Gottes Liebe wird sichtbar in Jesus, das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass seine Versprechungen auch für dich gelten und dass die auch wirklich gelten. Die gelten auch für dich. Deine Zukunft ist bei mir sicher, sagt Jesus, weil ich der Treue bin, weil ich die Wahrheit bin, weil ich in dein Leben kenne. Wir sprechen nicht von irgendeinem, der nicht wüsste, wie es uns geht. Der uns irgendwas Leeres verspricht. Wir sprechen von einer, der dich ganz durch und durch kennt. Und mir ist in dem Zusammenhang eine Begebenheit wieder eingefallen, die liegt schon Jahre oder Jahrzehnte zurück. François Mitterrand war der Präsident in Frankreich. Der ist längst gestorben. Dazwischen sind noch drei gekommen. Aber der hat irgendwann, war es eine Begebenheit, das hat seine ganze Größe gezeigt. Ich war sehr beeindruckt. Steht eine Diskussion im Parlament und irgendein jüngerer Politiker meint, sich profilieren zu können. Der redet und redet von Krieg und die Gefallenen im Krieg und so weiter. Und dann hält seine Rede schwungvoll und dann steht Mitterrand am Ende noch auf und sagt, von den tausenden Toten kann er nicht reden. Er kennt nur die, die um ihn herum gefallen sind. Verstehst du? Er war dabei. Der andere nicht. Er war dabei. Der hat nur das gesagt, das sich wieder hingesetzt. Wenn Jesus von deinem Leben spricht, weiß er hundertprozentig, wovon er spricht. Er ist die Wahrheit. Und jetzt leben. Jesus bringt alle drei zusammen. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Finde ich auch interessant. Das wäre auch eine Predigt für sich, ja? Dass die Wahrheit über den Weg, dass es ins Leben führt. Vielleicht. Da haben wir die drei zusammengepackt. Wenn er vom Leben spricht, dann spricht er natürlich vom ewigen Leben. Das ewige Leben. Was ist das ewige Leben? Wie definieren Christen das ewige Leben? Wie definierst du das? Es gibt natürlich das, was wir auch vorher gesagt haben, dass wir sagen, naja, das ewige Leben, das heißt, wenn ich im Vaterhaus bin, dann habe ich das ewige Leben. Ja, das hast du, im Vaterhaus hast du definitiv das ewige Leben. Aber die Bibel lehrt uns was anderes. Die Bibel lehrt uns, dass du nicht erst, wenn du im Himmel ankommst, das ewige Leben hast. Du kommst nicht in die Ewigkeit und bekommst dort das ewige Leben, sondern du kommst in die Ewigkeit, weil du das ewige Leben hast. Sobald Jesus in deinem Leben eintritt, kommt das ewige Leben dabei. Hast du ewiges Leben in Jesus? Heute schon. Und ewig, ewiges Leben, wie definieren wir das? Ewiges Leben, das ist für uns natürlich ein Leben, das nicht endet. Auch das ist zu kurz. Verstehst du, ewiges Leben, das ist nicht ein Leben wie jetzt, nur ohne Tod. Das wünscht sich keiner, glaube ich, also wenn du ein bisschen drüber nachdenkst. Ein Leben wie jetzt, nur ohne Tod, für manch einer wäre es vielleicht sogar grausam. Das ewige Leben, das beruht auf ganz andere Grundlage. Das sind ganz andere Schwerpunkte, das sind ganz andere Aspekte. Das können wir uns gar nicht so richtig vorstellen. Ein Leben aus Gottes Welt. Ewig bedeutet aus Gottes Welt. Und deswegen ist es natürlich zeitlos. Also für uns endlos, natürlich. Aber das ist nicht alles. Das beruht auf ganz andere Grundlage. Das ist was ganz anderes, eine andere Art des Lebens. Wir können nicht sagen, Gott lebt so wie wir, nur ohne Tod. Das ist nicht so. Ich kann es hier nicht anders beschreiben. Und wenn wir als Christen halbwegs verstanden haben, dass das ewige Leben nicht einfach anders, dann bemühen wir uns auch anders zu leben. Ist auch richtig. Aber die Tatsache, dass ich mich bemühe, anders zu leben, weil ich Christ bin, weil ich das ewige Leben habe, ist nicht das ewige Leben nach Johannes. Der Johannes, der beschreibt das ewige Leben anders. Jesus sagt, ich bin das Leben, wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Da sagt er seine Jünger. Und drei Kapitel weiter steht er nicht mehr bei seinen Jüngern. Drei Kapitel weiter, Johannes 17, dann gibt es das sogenannte hohepriesterliches Gebet. Da steht er vor seinem Vater. Und er betet zu seinem Vater. Und da sagt er, Vater, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ewige Leben heißt Gott und Jesus erkennen. Hast du das ewige Leben schon so definiert? Gott erkennen, Jesus erkennen. Philippus sagt zu Jesus, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Zeig uns den Vater, das genügt uns. Und Jesus sagt zu, ich bin schon so lange bei dir. Erkennst du nicht ich, wenn du mich siehst, siehst du den Vater? Also er sagt, aber im Grunde hat Philippus recht. Er hat es verstanden. Er sagt, zeig uns den Vater, das genügt uns. Den Vater zu erkennen, das ist das ewige Leben. Erkennen in der Bibel ist natürlich nicht nur Kopfsache. Erkennen in der Bibel ist ganzheitlich. Eigentlich erkennen in der Bibel heißt eins werden mit. Das haben wir öfters in der Bibel. Also wenn Adam Eva erkennt, dann werden sie eins. Da werden sie ein Fleisch, eins erkennen. Eins werden mit Gott. Das heißt, das ewige Leben haben wir, indem wir eins werden mit Gott. Das haben wir mit Jesus. Wir dürfen eins werden mit Jesus. Ich kann nur sagen, dass ich erkannt habe, wenn ich auch danach handle. Aber es geht nicht um das, was ich tue, sondern für wen ich das tue. Das geht um meine Motivation. Habe ich erkannt, dass Gott ein gnädiger Gott ist, dann werde ich aufhören, Angst vor ihm zu haben. Eine ganz praktische Seite. Habe ich erkannt, seine Liebe für mich, dann werde ich nicht dauernd in Frage stellen. Die Grundlage des Lebens, des ewigen Lebens, liegt in der Erkenntnis Gottes. Und das ist wachstümlich. Derselbe Johannes schreibt an die Gemeinde in seinem Brief, 1. Johannes Kapitel 2, da schreibt er, ich schreibe euch Väter, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch junge Männer, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Johannes schreibt an Kindern, Männern und Vätern. Und bei den Vätern, das sind die, die größte Erfahrung haben, sagt er, ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Das macht euch zum Väter. Der von Anfang an ist, das ist Gott. Das ist Wachstum im Wachstum im Glauben hat damit zu tun, dass ich immer mehr von ihm erkenne. Das ist das ewige Leben. Ich darf immer mehr Gott erkenne, indem ich Jesus immer mehr kenne. Ich weiß nicht, ob uns das präsent ist. ob wir unser Glaubensleben so definieren, dass wir sagen, es gibt Gott und er hat mich gerettet und er hat Sache für mich getan und dann kümmere ich mich um das, was ich zu tun habe. Verstehe mich nicht falsch, das gehört zusammen. Aber ich kann nicht voneinander trennen. Ich kann nicht einfach versuchen, mein Leben zu gestalten, wie es Gott gefällt, ohne zu überlegen, wie ist Gott. Ich muss mich mit ihm beschäftigen. Ich muss ihn suchen. Ich muss mich mit seinen Eigenschaften beschäftigen. Es geht darum, dass ich natürlich im Wort suche, dass ich ihn immer mehr suche, dass ich einfach im Alltag auch versuche, ihn zu entdecken, in meinem Alltag. Jetzt komme ich zum Adolf Schlatter. Adolf Schlatter war ein bekannter Theolog, der ist 38 gestorben, kurz vorm Krieg. Und er hat unzählige Bücher geschrieben, unzählige Publikationen. Der hat sogar das Neue Testament übersetzt. Der hat über Jesus und über Gott geschrieben, sein Leben lang. Und seine Schriften, seine Gedanken haben die Theologie, die Theologie von heute, unheimlich geprägt. Und der Mann, der über 400 Bücher geschrieben hat, der Mann, der die Bibel sein Leben lang studiert hat, der sich ständig mit Gott und mit Jesus beschäftigt hat, schreibt 1937, also ein Jahr bevor er stirbt, schreibt ein letztes Buch. Ich glaube, das war sein letztes Buch. Weißt du, wie das Buch heißt? Kennen wir Jesus? Was ist das für eine Frage? Er hat sich sein Leben lang damit befasst. Wenn er Jesus nicht kennt, dann wer kennt ihn? Du oder ich? Wenn er sich noch die Frage stellt, kennen wir Jesus? Wir müssen uns mit ihm beschäftigen. Wir müssen uns mit ihm einfach, seine Gedanken, wir müssen einfach, ja, kann es sein, dass wir zu schnell mit Jesus abgeschlossen haben? Dass wir meinen, wir wüssten schon über ihn? Das sind die Gedanken, die ich aus Johannes, aus diesem Wort von Jesus rausnehme. Wir werden mit Jesus unser Leben lang nicht fertig. Wenn Jesus seine Faszination für dich verloren hat, dann kann man sich die Frage stellen, ob du ihm schon begegnet bist. Ich glaube, dass echte Anbetung Gottes nur aus der Faszination entsteht, dass Gott und Jesus mich fasziniert für sein Wesen und aus dem Wunsch, ihn immer mehr kennen zu wollen. Ich weiß nicht, wie es 2019 war. Also jetzt sind wir am letzten Gottesdienst 2019. Dann blicken wir zurück und sagen, ja, ist das, was ich alles erzählt habe, war das Bestandteil deines Lebens? Warst du auf dem Weg? Hast du den Weg erkannt? War der Weg beschwerlich? Hast du Jesus als der Wahrhaftige erkannt, dass er dich trägt, dass er dich kennt? Hast du ihm alles anvertraut? Hast du den Wunsch gehabt, Jesus mehr kennenzulernen? Fasziniert er dich? Und dann blicken wir auf 2020 und wir sagen, das könnte ein Ziel für uns sein, dass wir definitiv den Weg erkennen wollen. Dass wir wollen, dass wir uns klar machen, egal wie es drumherum ist, ich will mich damit trösten lassen, dass ich auf dem Weg bin. Egal, ob ich den Weg wirklich gut erkennen kann oder nicht, wenn ich auf dem Weg bin. Und dass er, was er mir verheißen hat, dass er mich durchträgt, dass er das auch durchhält, weil er der Wahrhaftige ist. Und ich möchte nicht aufhören, fasziniert zu werden von Jesus und ihn besser kennenlernen. Seinen Gedanken, seine Art und eins werden mit ihm. Ja, das wünsche ich uns. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich preise deinen wunderbaren Namen und ich danke dir für das vergangene Jahr. Ich danke dir, wenn wir am Ende dieses Jahres da stehen und vor dir stehen, dass wir dir alles hinbringen dürfen, was das Jahr ausgemacht hat, was uns bewegt hat, was wir gut empfunden haben und aber auch das, was wir nicht so gut empfunden haben, wo wir unsere Mühe, unsere Not hatten. Und ich danke dir, das hast du alles in deiner Hand. Du hast unsere Vergangenheit in deiner Hand. Wir legen es dir zurück und wollen auch nach vorne blicken, ins Neue. und dir danken und preisen, dass wir dir auch in Zukunft alles anvertrauen dürfen, weil du der Wahrhaftige bist, weil du die Wahrheit bist in unserem Leben, weil dein Wort Ja und Amen ist. Wir wollen auf keinen anderen Stein bauen als nur auf dich und wollen dir danken und preisen, dass du dich immer mehr offenbarst, Herr, dass wir dich kennenlernen dürfen und dass du dich immer mehr offenbarst. Wir preisen deinen wunderbaren Namen. Amen.